Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 138. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ich glaube eigentlich ist Niels Holgersson dran, aber irgendwie ist mir heute nach Kant. Am liebsten hätte ich euch natürlich Erich Fromm vorgelesen. Die Kunst des Liebens, weil heute nämlich Valentinstag ist. Aber das darf ich nicht, weil der gute Herr Fromm erst im Jahre 1980 von uns gegangen ist. Und seine Werke dadurch noch nicht gemeinfrei sind. Es gibt allerdings einen Wikipedia-Artikel zu dem Buch Die Kunst des Liebens von Erich Fromm, das ich im Übrigen sehr schätze. Und dieser Wikipedia-Artikel ist auch als Audiobeitrag zu hören. Unter anderem hier im Einschlafen-Podcast, nämlich in Episode Nummer 55, glaube ich. Ja, die werde ich dann nochmal verlinken. Also wenn ihr gerne den Wikipedia-Artikel zu dem Buch hören wollt, dann geht einfach direkt auf Wikipedia Die Kunst des Lebens oder hier im Podcast Episode 55, wenn ich richtig liege. Ja, Valentinstag. Ich habe das ja fast heute verwechselt mit Muttertag, weil die Blumen- und Süßwarenindustrie denkt sich immer so Feiertage aus, zu denen man doch bitte seine Frauen beschenken soll. Wohingegen wir Herren am Herrentag oder Vatertag, der ja eigentlich Christi Himmelfahrt ist, uns den Alkohol immer selber kaufen müssen. Das ist völlig gemein. Nein, so ist es natürlich nicht. Und diese Tage, die wurden auch tatsächlich nicht von der Blumenindustrie erfunden, aber durchaus gepusht. Und da war es so, dass der Muttertag tatsächlich sehr intensiv von der Industrie gepusht worden ist und im Dritten Reich auch von Adolf Hitler und seinen Nazi-Kollegen dazu missbraucht worden ist, da also die deutsche Mutter irgendwie als besondere für die Herrenrasse geeignete, keine Ahnung, Gebärmaschine. Ziemlich eklig, habe ich eben nochmal nachgelesen. Und wegen dieser Geschichte habe ich auch eine negative Einstellung diesen besonderen Tagen gegenüber, wo man doch bitte schön Blumen kaufen soll. Aber der Valentinstag gehört da nicht dazu. Also den gibt es schon sehr, sehr lange, seit dem Mittelalter. Und, keine Ahnung, lest euch den Wikipedia-Artikel selbst durch. Das irgendwie schon im 14. Jahrhundert gab es da irgendwelche Referenzen. Und der wird auch weltweit gefeiert und überall ein bisschen anders. Ganz lustig fand ich das, was ich da gelesen habe, wo war das? In Italien, glaube ich. Da wird am Valentinstag, da gibt es die Tradition, dass man sich irgendwo an Gewässern trifft und dann an einem Fahrradständer nicht ein Fahrrad anschließt, sondern ein Schloss einfach so da festschließt und dann den Schlüssel in das Gewässer reinwirft. Gibt es mittlerweile auch in Hamburg, gibt es auch in vielen anderen Städten wahrscheinlich weltweit. In Hamburg ist das in der Speicherstadt. Da gibt es ja so eine Gangway weiter oben quasi, ein Fußweg in der Höhe. Und da gibt es auch auf mehreren Brücken schon so diese Schlösser, die da angeschlossen werden. Da sind dann Initialien drauf und ein Datum und genau, das schließt man dann da an und wirft den Schlüssel rein. Ich habe mal eine Rallye gemacht, so eine GPS-Rallye, Geocaching nicht wirklich, sondern da waren immer so Aufgaben. Finde raus, wann sich Harry und Maud oder was irgendwas verlobt haben oder so, oder seit wann die zusammen sind. Und dann waren nur die Koordinaten und wir mussten dann erstmal rausfinden, wie wir an diesen Koordinaten, die wir dann gefunden haben, überhaupt rausfinden können, wer das ist und so weiter und so fort. Ich habe immer gedacht, ich muss auf irgendwelche Hausfassaden achten, ob da irgendwo ein Harry vorkommt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Naja, zumindest ging es da um diese Schlösser. Dann musste man von den 1000 Schlössern, die da hingen, das Richtige finden. Nee, 1000 waren das nicht. Aber vielleicht 30, 40 Stück. Ja, Valentinstag. Ich bin ja verheiratet und habe zwei Kinder und habe von allen dreien heute bestätigt bekommen, wie sehr sie mich lieb haben. Das fühlt sich schön an. Das ist sehr, sehr schön. Ich weiß, wüsste gar nicht, was ich ohne die machen würde. Wahrscheinlich in meiner WG in Hamburg hängen und EverQuest spielen, was ich vorher gemacht habe. Naja. Ja, die Kunst des Lebens. Ich weiß gar nicht, wie viel ich damals in der Episode, ich habe jetzt gar nicht mehr reingeguckt, schon darüber erzählt habe. Das ist tatsächlich ein Buch, das mich nachhaltig beeindruckt hat. Und ich glaube, es hat mich auch beeinflusst. Und zwar beschreibt Erich Fromm darin das Problem, dass durch die Verwendung des Wortes Liebe und Verliebtsein, das so runtergebrochen worden ist auf so ein kribbeliges Gefühl, das man hat, wenn man irgendwen sieht. Und wenn das dann nicht mehr da ist, dann liebt man sich nicht mehr. Und ach, und ich habe so Probleme, geliebt zu werden und so. Darüber macht er sich halt nicht wirklich lustig, aber er führt das alles zurück auf ein Missverständnis. Denn für die Liebe ist vor allem eine Fähigkeit notwendig und die Liebe ist vielmehr ein Prozess als ein Gefühl, eine Tätigkeit. Das ist sehr spannend geschrieben und aufschlussreich. Und tatsächlich glaube ich auch, dass wenn man eine erfolgreiche Beziehung führt, eine Liebesbeziehung führen will, dann ist das halt teilweise auch Arbeit. Also auf jeden Fall ist es eine Tätigkeit und kein Gefühl, weil dieses Verliebtsein, dieses Strohfeuer am Anfang, auch wenn sich daraus ein Schwelbrand entwickelt, irgendwann ist das Gefühl halt weg oder zumindest anders. Und wenn man damit nicht umgehen kann, dann ist man, glaube ich, nicht fähig, längerfristige Beziehungen einzugehen. Zumindest ist das dann ziemlich schwierig. Wenn man dagegen die Liebe als Prozess wahrnimmt und als eine Sache, die man tun muss und nicht einfach, die man fühlen muss, dann hat man ja viel mehr davon und kann tatsächlich sehr erfüllte Beziehungen ausfüllen. Ja, lest dieses Buch, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ich habe mal auf Amazon geguckt, es gibt dieses Buch für irgendwie 1 Euro oder so gebraucht zu kaufen. Ich habe das früher immer bei diesen Tapeziertisch-Bücherverkäufern an der Uni gekauft. Das bestimmt 10 Mal gekauft und dann verschenkt. Das habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt, aber kann man nicht oft genug erwähnen. Also lest dieses Buch und verschenkt es weiter. Es gibt es auch als Hörbuch bei Amazon. Da habe ich allerdings gestaunt. Da stand irgendwie CD, aber Hörkassette, also 5 CDs und es sei eine Hörkassette. Und also ich weiß nicht, ob ihr die Dinger noch kennt, so Audiokassetten. Mit Tonbändern drin, diese schmalen Dinge. Natürlich kennt ihr das. Die Jüngeren unter euch vielleicht nicht. Wobei meine Kinder lernen das auch noch kennen. Ich finde es immer so ein bisschen albern, wenn heutzutage Bilder auf Facebook kursieren von einer Musikkassette, also einer Audiokassette und einem Bleistift. Und darunter steht, unsere Kinder werden diesen Zusammenhang nie verstehen zwischen diesen beiden Objekten, also Musikkassette und Bleistift. Tja, also ich habe ihn natürlich verstanden und ich glaube, meine Kinder würden ihn auch verstehen. Wobei die Kassettenabspielgeräte, die meine Kinder haben, die produzieren gar nicht so häufig Bandsalat wie die Geräte, die wir früher hatten. Zumindest haben sie noch Kassetten und sie kennen das mit Umdrehen und so. CDs muss man ja nicht umdrehen und iPods muss man auch nicht umdrehen. Nö, nicht wirklich. Ja, zumindest, 5 CDs als Hörkassette gibt es das auch als Hörbuch. Allerdings zu einem wahnwitzigen Preis gebraucht, gut erhalten für 150 Euro und neu für 200 Euro. Ich finde, das ist recht teuer für so ein Hörbuch. Was auch immer 5 CDs auf Hörkassette bedeutet. Ja, ich habe es also nicht bestellt und muss damit vorlieb nehmen, das Buch einfach zu lesen. Aber ich lese gerade noch so viele andere Bücher und insofern muss ich das erstmal wieder hinten anstellen. Ich habe es ja auch schon gelesen. Ist ja auch Quatsch, so Bücher ständig zu lesen. Genau. Ich habe meiner Frau heute Schokolade mitgebracht, immerhin. Ja, von Butni. Die leckere. Das ist so eine Bio-Schokolade mit Karamellsplittern drin. Von Gepa, glaube ich. Die mag ich auch gerne. Meine Frau mag sie auch gerne. Und dann dachte ich, bringe ich das doch mal mit. Ja. Aber ich bringe öfter mal Schokolade mit, nicht nur am Valentinstag. So bin ich. toll, ne? Ja, was wollte ich denn noch erzählen? Ach so, warum ich heute vielleicht einen Podcast mache. Nicht, weil Valentinstag ist und weil ich euch so lieb habe. Das ist natürlich auch der Fall. Ich habe euch alle ganz doll lieb, aber morgen muss ich, darf ich im Rahmen der Social Media Week einen Vortrag halten bei Xing zum Thema agile Produktentwicklung. Und da ich dann erst spät nach Hause komme, werde ich morgen wahrscheinlich keinen Podcast aufnehmen, also gibt es den heute schon. Und wenn ihr Lust habt und das jetzt schon hört und es ist noch der 14. oder 15. Februar 2012, dann, und ihr seid in Hamburg, dann könnt ihr gerne abends vorbeikommen. Das ist am Gänsemarkt, 43, ab 19 Uhr gibt es da einen Vortrag von mir. Ja, und kein Einschlafen-Podcast. Wahrscheinlich sitzen da dann ganz viele und hören sich den Vortrag ein und schlafen. Dabei dann einfach meine Stimme so auf einschläfernd. Ja, also so Mittwochabend, normalerweise nehme ich Podcast auf und dann schlafen sie alle ein. Das wäre natürlich ganz lustig. Ja, Social Media Week. Ich habe es leider nicht geschafft, mir irgendeinen anderen Vortrag da anzugucken. Ich werde es auch nicht schaffen, weil am Donnerstagabend dann ja Bandprobe ist. Da gibt es auch was Spannendes. Die Counting Crows, unsere Lieblingsband, die veranstalten gerade einen Coversong-Wettbewerb. Und wir spielen tatsächlich viele Coversongs von den Counting Crows und werden da mal eine Aufnahme machen von Hard Candy wahrscheinlich. Das ist unser Lieblingslied von denen. Oder Mr. Jones. Spielen wir auch sehr gerne. Ja, das werden wir am Donnerstagabend machen. Und ja, Freitagabend weiß ich gar nicht, was da schon wieder ist. Naja, zumindest werde ich, glaube ich, nicht dazu kommen, noch großartig andere Vorträge der Social Media Week in Hamburg zu besuchen. Dabei gab es heute was ganz Lustiges. Es gab von den konstruktiven Küchenkonzerten gab es einen Vortrag. Das ist so ein Format, da hat jemand in seiner Küche, in einer sehr großen Küche, eine Kochshow entwickelt, wo eine Band zu Gast ist und die spielt dann immer Musik, und während er kocht, und er kocht auch nicht alleine, sondern irgendwie so ein Team am Kochen, und es ist halt Publikum da. Ganz kleines Publikum, also ein kleiner Raum nur. Und das sind sehr, sehr lustige Veranstaltungen. Davon gibt es ganz viele Videos auf YouTube und es läuft mittlerweile auch relativ häufig auf ZDF-Infokanal oder ZDF-Kultur, weiß ich gar nicht. Einer von diesen ZDF-Nebensendern. Sehr, sehr schön. Kann ich euch nur empfehlen. Auch weil das direkt nebenan von unserem Proberaum produziert wird. Unser Proberaum ist in Hamburg-Wilhelmsburg auf der Insel und keine 500 Meter von uns entfernt ist es, glaube ich, im Pusthof, wenn ich richtig informiert bin. Weiß ich gar nicht so genau. Irgendwo in der Nähe da, von unserem Proberaum, da werden die konstruktiven Küchenkonzerte produziert. Und die haben heute nicht dort, sondern irgendwo anders einen kurzen Vortrag darüber gemacht. Das bisschen Fernsehen, das wir brauchen, machen wir einfach selbst. Fand ich total gut. Ich bin ja selber nicht so ein Fernsehfan, aber die Küchenkonzerte sind auf jeden Fall was Gutes. Vielleicht können wir da mit Horst Blank ja auch irgendwann nochmal auftreten. Wie auch immer, Donnerstagabend gibt es hoffentlich eine schöne Aufnahme von Hard Candy, von den Counting Crows, von Horst Blank. Ja, so sieht's aus. Ansonsten, ich habe ja vorgestern gerade Podcast aufgenommen. Gar nicht so viel passiert. Doch, eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar Tag der Liebe heute, Valentinstag. Ich habe gestern doch Fernsehen geguckt, und zwar Fußball. Fußball gucke ich ja doch dann ab und zu mal. Und zwar gab es da das Fußballspiel Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt. Total spannende Partie eigentlich, weil beide oben mit drin sind in der zweiten Liga im Moment. Also für die, die das nicht so verfolgen oder die da nicht so Ahnung von haben. Am Ende der Saison, und das wird im Mai, Anfang Mai wird das so sein, steigen halt die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga direkt auf in die erste Liga. Und der dritte kommt in ein Relegationsspiel gegen den 16. aus der ersten Liga. Und erste Liga ist natürlich irgendwie toll, weil da gibt es dann mehr Geld und mehr und spannendere Gegner und so. Und deswegen wollen natürlich viele Vereine dann aufsteigen in die erste Liga, ist ja ganz klar. So, im Moment sieht es so aus, dass fünf Vereine in der zweiten Liga ganz oben mit drin stehen. Und das sind Paderborn, überraschenderweise, die eine sehr gute Saison spielen. Greuther Fürth, die fast jedes Jahr eine sehr gute Saison spielen und dann immer Vierter werden. Die Unaufsteigbaren, dann werden sie auch schon genannt. Der FC St. Pauli, mein Lieblingsverein. Und eben Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf. Und wenn da zwei von diesen Top-Clubs gegeneinander spielen, also von, was heißt Top-Clubs, von diesen Höchstplatzierten gegeneinander spielen, das ist natürlich schon spannend. Also habe ich es mir dann im Fernsehen angeguckt. Und dann ist mir wieder ein Spieler aufgefallen. Der ist mir auch schon aufgefallen, als Düsseldorf bei uns am Millerntor gespielt hat. Nämlich der Sascha Rösler. Eine sehr umstrittene Person, der nämlich nur dann gut spielen kann, nach einer eigener Aussage und auch nach Aussage seines Trainers Norbert Meyer, wenn er vom kompletten Stadion ausgepfiffen wird und wenn er richtig beleidigt wird. Und das peitscht ihn richtig auf. Das war gestern Abend auch wieder so, dass er irgendwie ganz viel provoziert hat, indem er irgendwie sich theatralisch hingeworfen hat, wenn gar nichts war. Und ne, das bringt halt dann die gegnerischen Fans dazu, ihn auszupfeifen. Und nur wenn er so ausgepfiffen wird und ausgebuht wird, dann kann er richtig gut Fußball spielen, nach eigener Aussage. Und tatsächlich ist er ein sehr guter Fußballer und kann gut spielen. Ich weiß nicht, ob es nur dann der Fall ist, wenn er ausgepfiffen wird. Scheint irgendwie so eine emotionale Schiene zu sein, dass ihn das halt aufputscht, wenn er so ja massiv Gegenwind bekommt, emotionalen Gegenwind. Und ja, gestern Abend gab es dann auch wieder solche Szenen. Glücklicherweise, als ich das schon ausgeschaltet hatte, ich habe das nur bis zur 60. Minute geguckt und es stand noch 0-0. Ich dachte, Gott, das ist langweilig. War auch kein besonders ansehnliches Spiel und dann bin ich halt ins Bett gegangen. Ich habe dann heute Morgen gelesen, was da wieder los war. Die Frankfurter sind in Führung gegangen, kurz nachdem ich ins Bett gegangen war. Und in der letzten Minute ist dann der Herr Beister, das ist ein Mannschaftskollege von dem Herrn Rösler, also von Fortuna Düsseldorf, im Strafraum wohl irgendwie berührt worden. Ja, die Berichterstattung geht von, naja, kann man geben, bis hin zu, war auf gar keinen Fall ein Elfmeter. Also es war auf jeden Fall kein schlimmes Foul. Und der Linienrichter hat halt gesagt, na gut, ist Elfmeter. Und der Schiri hat das zuerst wohl gar nicht gesehen und hat dann Elfmeter gegeben. Und das eben auch nur nach theatralischen Beschwerden, eben auch von Sascha Rösler. Woraufhin dann natürlich da die Medienmaschinerie wieder angeworfen worden ist. Also mal ganz davon abgesehen, dass dann auch der Armin Fee, also der Trainer von Frankfurt, irgendwie über den Rösler gelästert hat und so weiter und so fort. Ich finde das irgendwie krank. Also ich finde das total merkwürdig, dass man nur dann gut Fußball spielen kann, wenn man so ausgepfiffen wird. Da stimmt doch irgendwas nicht. Normale Menschen streben doch nach Zuneigung und Liebe. Und heute am Tag der Liebe, am Valentinstag, da wird das sogar gefeiert, dass man sich gegenseitig lieb hat und dass man sich irgendwie kleine Aufmerksamkeiten schenkt, um sich zu zeigen, dass man sich lieb hat, was ich irgendwie merkwürdig finde. Also meine Frau weiß es hoffentlich auch so, dass ich sie sehr liebe und verehre, ohne dass ich ihr Schokolade mitbringe. Aber naja, egal. Man macht das halt trotzdem, weil Schokolade ja immer lecker ist und Blumen sind auch immer schön. Aber der Rösler, der will irgendwie keine Zuneigung, sondern der will Abneigung. Und dann läuft er zur Höchstform auf. Das finde ich pervers. Also pervers im Sinne von falsch, anders irgendwie. Das gehört doch so nicht, das gehört doch andersrum. Das ist sehr merkwürdig. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Angeblich soll der Sascha Rösler außerhalb des Spielfelds, also wenn er nicht Fußball spielen muss, ein total sympathischer, netter Kerl sein. Weiß ich nicht, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Aber auf dem Platz ist er tatsächlich, also der gibt sich richtig Mühe, unsympathisch zu sein. Also ich kann mich noch an Szenen erinnern, ich saß auf der Gegengerade ausnahmsweise mal, weil es gerade mein Geburtstag war, 17. Oktober, als dann Fortuna Düsseldorf am Millerntor gespielt hat. Und es war irgendwie ziemlich direkt vor unseren Augen, dass durchaus ein Foul an ihm passiert ist, oder sogar fraglich, also in England würde sowas niemals gepfiffen werden. Gab eine Berührung, aber nichts Schlimmes. Und er schmeißt sich hin und muss behandelt werden und stirbt tausend Tode. Also man hat nur auf den Hubschrauber gewartet, der ihn irgendwie aus dem Stadion befördert. Und kriegt dann natürlich auch den Freistoß. Wollte natürlich eigentlich gerne wahrscheinlich noch was anderes erreichen, aber das ist eine Unterstellung. Naja, und weil er dann behandelt worden ist, musste er halt irgendwie kurz vom Spielfeld runter und er konnte halt das hinterher wieder rauslaufen. Und direkt im Anschluss läuft er halt wie ein junger Gott wieder aufs Spielfeld und bereitet ein Tor vor. Und das ist so, ja, also offensichtlich war er nicht so schwer verletzt, wie er getan hat. Zumindest kann ich mir diese Spontanheilung dann nicht erklären. Er hat also offensichtlich geschauspielert. Und natürlich wird dann ausgepfiffen, wenn er auf einmal wieder laufen kann wie ein junger Gott. Und dass er dann gleich ein Tor vorbereitet, das ist schon, also irgendwie ist das krank. Ich kann da kein anderes Wort für finden. Es ist natürlich, also wenn er gefoult wird, dann kriegt er halt einen Freistoß. Und wenn es ein böses Foul war, dann kriegt der andere eine gelbe Karte. Und wenn es im Strafraum war, ja, dann gibt es einen Elfmeter. Alles in Ordnung. Aber da muss man dann nicht den sterbenden Schwan mimen. Das ist irgendwie, ich finde das pervers. Also ich weiß, finde da kein anderes Wort für. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, ganz im Gegensatz zu dem, und jetzt muss ich meine Lanze brechen für die Frankfurter, für die ich normalerweise auch keine große Sympathie hege, aber der Schwegler, ich glaube, das ist der Pirmin Schwegler, heißt der, glaube ich, von Frankfurt, das ist, glaube ich, sogar der Kapitän. Der ist, als dann die Frankfurter am Millerntor gespielt haben, von einer Kassenrolle getroffen worden. Ein Missgeschick, ein tragischer Unfall eigentlich. Das sind so, also wenn man bei Aldi an der Kasse steht oder irgendwo beim Supermarkt an der Kasse, das sind halt diese Rollen, die man da einspannt, wo dann der Bon raus drauf gedruckt wird. Und diese Rollen, die werden halt vorbereitet von den Fans, um sie zu werfen, damit es diese hübschen Schlangeneffekte gibt, weil die rollen sich dann in der Luft ab und das sieht dann aus wie eine lange Papierschlange. Also man rollt sie komplett ab, nimmt dann das Plastik innen drin raus, rollt sie dann wieder auf, macht einen kleinen Tesafilmstreifen drauf, damit sie sich nicht abrollt und nimmt sie dann mit ins Stadion. In diesem Fall, in einem Spiel gegen Frankfurt, ist es leider so gewesen, dass dann ein Fan so eine Kassenrolle geworfen hat und sie hat sich nicht abgerollt. Das heißt, sie ist dann auch mit Schwung irgendwie aufs Spielfeld geflogen und hat den armen Herrn Schwegler getroffen. Der Herr Schwegler hat sich daraufhin nicht hingeworfen und den sterbenden Schwan gemimt und musste behandelt werden, sondern ist halt wieder aufgestanden, hat gesagt, ja, alles gut, nicht schlimm, nichts passiert. Hat auch hinterher gesagt, ja, was soll ich hier sagen? Es ist halt nichts passiert. Es ist natürlich doof, wenn man so getroffen wird. Das irritiert halt auch. Und, der Werfer hat sich auch 2 Tage später gestellt, hat sich gemeldet. Das war ein Abiturient, glaube ich, also ein junger Mann. Ist mit seinem Vater dann auf der St. Pauli-Geschäftsstelle aufgetreten und hat sich dann auch beim Herrn Schwegler persönlich entschuldigt. Das Ganze wird natürlich auch noch ein Nachspiel haben. Der DFB überlegt gerade, die Strafe auszusprechen, dass St. Pauli ein Heimspiel ohne Stehplatz Fans ausrichten muss. Also nur die Sitzplätze dürfen besetzt werden. Natürlich eine recht teure Strafe, weil die Leute, die dann schon Karten haben, die können ihr Geld natürlich zurückverlangen und so weiter und so fort und Einbußen im Catering und das ist halt schon recht teuer, also bestimmt sechsstellig, was dann da der Verein nicht kassiert quasi. Und das kann dann natürlich dann abwälzen auf diesen 20- oder 21-jährigen Fan, der halt diese Kassenrolle geworfen hat. Ja, das wäre natürlich tragisch für diesen Menschen, der ist dann halt sein Leben lang finanziell ruiniert, weil so viel Schulden kann man gar nicht so schnell wieder abbauen. Also gibt ja auch keine Bank, die einem dafür einen Kredit gibt. Weil gibt ja keinen Gegenwert. Naja, zumindest fand ich die Reaktion von dem Schwegler, die fand ich halt sehr ehrenvoll und der spricht von Respekt vor Menschen und von einer gesunden Einstellung diesen Dingen gegenüber. Wohingegen ich die Einstellung von Herrn Rösler irgendwie echt ungesund finde. Also vielleicht sollte man zum Arzt gehen. Das ist irgendwie echt sehr, sehr merkwürdig, was er da tut. Naja, ich meine, jeder Mensch ist irgendwie merkwürdig, ne? Also ich lese euch jetzt gleich was zum Einschlafen vor, dabei kenne ich euch alle gar nicht. Über 1000 Leute werden das hören. Und dem Internet was zum Einschlafen vorzulesen, ist wahrscheinlich genauso krankhaft wie sich den sterbenden Schwan zu mimen, wenn man mal berührt wird beim Fußballspielen. Wie auch immer. Jetzt ist es schon 9:30 und ich werde jetzt gleich mal euch Kant vorlesen. Kant vorlesen zum Einschlafen ist wahrscheinlich auch krankhaft. Aber, naja, ihr kennt ja die Geschichte, warum ich euch Kant vorlese. Ich habe halt nach Büchern gesucht, die gemeinfrei sind. Und musste halt alte Autoren finden. Und Kant stand hier gerade so rum. Und in meinem Studium habe ich auch schon Kant gelesen. Und ich wollte es schon immer mal zu Ende lesen. Mal gucken, ob ich es irgendwann schaffe. Ja, ach so, dann gibt es noch Grüße. Denn ich habe ja in der letzten Episode versprochen, dass wenn ihr mir eine Rezension schreibt im iTunes Store und dann gerne hier erwähnt werden wollt, dann schreibt es da bitte mit rein, dann erwähne ich euch natürlich gerne. Und wenn ich das verspreche, dann muss ich das natürlich auch machen. Und schon gibt es hier weitere Bewertungen und mit Rezensionen, Kundenrezensionen im iTunes Store, die das dann auch wünschen. Und das will ich dann natürlich auch gerne tun. Und zwar die neueste Rezension, da steht zwar nicht dabei, dass ich sie erwähnen soll, aber wollte es trotzdem gerne erwähnen, weil das so eine schöne Rezension ist. Dude747 schreibt, Mist, eigentlich wollte ich die Nummer 333 sein und damit meint er die Bewertung. Leider ist er 335 geworden, aber ist auch eine schöne Zahl. Wie auch immer, schreibt er, bin jetzt nach 6 bis 8 Wochen bei Episode 60 angelangt und frage mich, wann denn endlich deine LibriVox-Nils-Holgersson-Aufnahme kommen. Und freue mich schon auf die nächsten 60 bis 600. Danke für die schönen Stunden. Also Dude, die LibriVox-Nils-Holgersson-Aufnahmen sind komplett. Der ganze erste Band ist verfügbar auf LibriVox.org. Leider halt nicht komplett von mir, das habe ich nicht geschafft. Aber ich finde es auch ganz schön, dass da unterschiedliche Stimmen dabei sind. Aber das Hörbuch ist fertig, könnt ihr euch anhören. So, und dann gibt es eine Rezension auch mit 5 Sternen, genau wie die von Dude747. Und zwar von Bingy Cool. Von vorgestern, echt toll. Und kannst mich gern erwähnen. Liebe Grüße, David. Ja, mache ich gern. Vielen Dank dafür, für diese Bewertung. Sowieso nochmal an dieser Stelle vielen Dank für all eure Kundenrezensionen. 335 sind echt viele, finde ich. Also das fühlt sich echt toll an. Vielen Dank. Ja, wo ich gerade dabei bin, lese ich noch welche vor. Ne? Das ist, finde ich, eigentlich schick. Mimi4375 schreibt, es wirkt und gibt mir 5 Sterne. Dieser Podcast ist ja sowas von langweilig und monoton gesprochen, dass ich schon nach den ersten Sätzen weg bin. Abonnieren brauche ich den Podcast eigentlich nicht, weil ich, wie gesagt, sowieso nicht über die ersten beiden Sätze rauskomme. Ich tue es trotzdem, denn eine so coole Idee mit einer derart gekonnten Umsetzung verdient so viele Follower wie möglich. Danke, danke, danke. Ja, dann danke ich auch für diese Rezension. Finde ich super. Auch wenn du das hier wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr hörst, weil du längst schläfst. Liebe Mimi. Oder lieber Mimi, man weiß es ja nicht. Schwierig herauszufinden. Nächste Rezension vom 11.02. ist von Sabrina. Perfekt, 5 Sterne. Super Podcast, erfüllt seinen Zweck. Schlafe meistens schon beim Geschwafel am Anfang ein, obwohl ich mich immer auf die Texte freue. Du hast eine so angenehme Stimme, weiter so. Nur schade, dass du nicht jeden Tag eine Folge hochlädst. Somit muss man sich oft Folgen doppelt anhören. Zwar bei den Texten nicht schlimm, nur beim Gesabbel am Anfang blöd. Trotzdem 5 Sterne. Ja, liebe Sabrina, vielen Dank dafür. Und ich würde ja auch gern jeden Tag einen Podcast aufnehmen. Wenn ihr einfach euch alle zusammentut und mir 2 Millionen Euro über den Pappkameraden-Podcast per Crowdfunding finanziert, dann mache ich das. Einfach mal im Pappkameraden-Podcast reingucken. Und dann gab es letztens eine negative Bewertung mit nur 1 Stern, die lese ich auch gern vor, von Tiffy2308. Produktberatung oder Einschlafhilfe? Ich habe mir mehr erhofft. Herr Bayer hält Monologe über seine Krankheit, Nahrungsergänzungsmittel und die Anschaffung eines neuen PKWs. Einschläfern ist es schon, aber interessieren tut es mich nicht. Das ist in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Habe ich sogar auf hilfreich geklickt und schade, dass es dich nicht interessiert. Hörst du jetzt sowieso nicht mehr, wahrscheinlich, aber macht auch nichts. Danach kam dann eine Rezension von Kariva 1978, Genau das ist doch der Sinn mit 5 Sternen. Liebe Tiffy, wie du ja ganz richtig sagst, ist es einschläfernd. Aber genau das ist ja auch damit bezweckt. Kann daher deinen einen Stern nicht verstehen. Sorry, du widersprichst dir selbst. Vielleicht solltest du dir mal ein paar mehr Folgen anhören und dann nochmal neu bewerten. Liebe Grüße, Kariba. Ja, danke, dass du da für mich einspringst, Kariba. Und wäre auch schön, wenn Tiffy nochmal reinhört. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Leute extrem langweilig ist, was ich hier mache. Und es ist ja auch mein Ziel, langweilig zu sein. Aber wenn es dann auch noch uninteressant ist und die Leute darauf nicht anspringen, weil sie vielleicht die Stimme nicht mögen oder weil sie lieber Sachen hören, die nicht langweilig sind, dann ist das vollkommen okay und ich kann mit so einem Stern sehr gut leben. Kein Problem. Und dann kommt noch eine weitere Rezension und zwar vom 6.2. Ein großes Dankeschön mit 5 Sternen von Patrick K. Nach monatelangem Hören bin ich endlich bei der neuesten Folge angelangt und deswegen melde ich mich auch hier mal zu Wort. Seit Anfang September höre ich nun mit Freude den Einschlafen-Podcast und genauso lange kann ich zumindest meistens echt gut einschlafen. Ich bin ein totaler Gewohnheitsmensch und weiß jetzt schon nicht mehr, wie ich die nächsten Tage ohne eine neue Episode jeden Abend einschlafen soll. Du machst das echt toll, Tobi. Mach weiter so. Deine Stimme ist zwar echt monoton, aber das hilft mir total. Da kann ich dann besser mit den Gedanken schweifen und schließlich schlafen. Ich habe schon versucht, den Podcast weiterzutragen. Bei einer Freundin hat es ihre Einschlafzeit von 30 Minuten auf 5 Minuten verkürzt. Jedoch ist leider niemand von ihnen dabei geblieben. Und jetzt noch ein wenig konstruktive Kritik. Mir gefällt es, wenn du am Anfang redest. Jedoch war es mir persönlich manchmal etwas zu kurz, unter 10 Minuten, und manchmal etwas zu lang, über 30 Minuten. Ich kann erst schlafen, wenn du liest, werde aber jetzt richtig müde, wenn du vorher redest. Zweitens, mir fehlt Kant, da super langweilig und schön einschläfernd. Und drittens, irre ich mich oder gab es lange keinen einschläfernden Podcast der Woche oder des Monats mehr? Mehr fällt mir nicht ein, auch wenn mehr zu schreiben angemessen wäre angesichts dem, was du hier anbietest. Hör nicht auf und mach weiter so. Liebe Grüße, Patrick N. Vielen lieben Dank für diese Rezension, Patrick. Und du hattest dann ja auch im Blog nochmal geschrieben, dass du schade findest, dass ich das nicht mehr alles erwähne. Daraufhin ja jetzt auch meine Ansage. Wenn ihr erwähnt werden möchtet, dann sagt es einfach. Und wenn ihr es nicht sagt, werdet ihr nur vielleicht erwähnt. Zu deinen Kritikpunkten, das mit dem einschläfernden Podcast der Woche, hatte ich ja auch schon festgestellt und auch schon erklärt. Ich höre einfach im Moment nicht so viele Podcasts. Ich habe heute gerade einen netten Podcast entdeckt, der ganz viel mit Klangschalen macht, so ein Klangschalen-Podcast. Den werde ich gerne mal verlinken. Aber ob das beim Einschlafen hilft, das ist einfach eine andere Einschlaftechnik, als wenn man sich in den Schlaf sammeln lässt. Aber insgesamt höre ich halt im Moment eher wenig Podcasts, sondern mehr Hörbücher. Ich kann euch das nur empfehlen. Eragon, gelesen von Andreas Fröhlich. Übrigens der Autor, der Eragon geschrieben hat, ich habe jetzt seinen Namen schon wieder vergessen, könnte ich natürlich eben nachgucken, aber ist auch nicht so wichtig, weil viel wichtiger ist ja, dass Andreas Fröhlich das vorgelesen hat, um es nochmal zu erwähnen. Der ist, als er das geschrieben hat, gerade mal 15 Jahre alt gewesen, oder 16, und hat das Buch Eragon, also die Geschichte, dann jahrelang liegen gelassen und dann irgendwann seinen Eltern gezeigt, als er 19 war. Und die fanden das dann so toll, dass sie dann dafür einen Verlag gefunden haben. Also das Buch ist erschienen, als er irgendwie 20 war oder so. Und ich schlage das mal eben nach, wie der heißt. Ja, das finde ich schon überragend eigentlich, ne? In dem Alter so ein Buch zu schreiben. Eragon in Wikipedia eingeben. Da ist es. Der Autor heißt Christopher Paolini. Ein US-Amerikaner. Genau. Jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Konzept. Genau, mir fehlt Kant. Da gibt es gleich heute Kant für dich, hast du geschrieben, Patrick. Und ja, also diese unterschiedlichen Längen im Einschlafen-Podcast, das ist mir ehrlich gesagt auch schon aufgefallen. Manchmal rede ich sehr viel und manchmal rede ich sehr wenig. Das liegt natürlich auch daran, dass ich mich kaum vorbereite. Also manchmal habe ich zwar ein paar Themen, die ich anschneiden will, aber ich habe hier kein Skript, das ich vorlese, sondern es ist immer spontan. Und manchmal fällt mir halt viel ein und manchmal fällt mir wenig ein. Und wenn mir viel einfällt, dann rede ich halt auch viel. So, keine Ahnung. Hab da ja für mich jetzt keine Grenzen gesetzt. Und ja, ich finde, ich fahre ganz gut damit. Ja. Dann passen halt einige Podcasts nicht. Tut mir leid. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, jetzt irgendwie den Gesabbelteil auf eine Viertelstunde mal zurechtzustutzen. Wenn ich dann mal weniger Ideen habe, dann will ich ja nicht mir irgendwas aus den Fingern saugen. Und wenn es so ist wie heute, dass mir irgendwie viel einfällt, dann will ich das natürlich auch erzählen. Ja, insofern sind sie halt einfach unterschiedlich lang. Genau, dann gab es hier eben noch, genau, die Tiffy hatte sich darüber beschwert, dass ich über die Anschaffung eines neuen PKWs erzählen, dass es ja so langweilig ist. Muss ich euch ja glatt noch erzählen, am Samstag war ich mit der Familie in Hamburg bei einem Mazda-Händler und bin Probe gefahren, einen Mazda 5. Und der hat uns so einen guten Preis für unseren alten Saphira geboten, dass wir tatsächlich gleich gekauft haben. Also die Autogeschichte ist erledigt. Wir haben einen Mazda 5 gekauft. Und es war noch eine schwierige Entscheidung, ob wir einen relativ neuen, also so Jahreswagen oder so Tageszulassung, keine Ahnung, 500 Kilometer gefahren und irgendwie erst seit 3 Monaten, 4 Monaten zugelassen. Der hätte 16.000 gekostet, allerdings war der mit dem kleineren Motor und der geringeren Ausstattung als ein anderer Wagen, der, also das war dann die kleinste Ausstattung, was irgendwie nicht so schlimm ist. Aber ein anderer Wagen, der also 16.400 sollte der kosten, plus Winterreifen, also 17.000. Und ein anderer Wagen, der war halt schon 5 Jahre alt, 2007 zugelassen, aber war auch erst 50.000 Kilometer gefahren und hatte einen größeren Motor drin und hatte eine Exklusivausstattung, also mit Klimaautomatik und hast du nicht gesehen und so. Und da ist dann halt auch hinten für die Kinder sind da so Tischchen drin und alles Mögliche. Also einfach ein bisschen netter ausgestattet. Und der sollte 12.000 kosten, also 4.000, 5.000 Euro weniger, weil Winterreifen waren da mit dabei. Und ja, also ob man jetzt 12.000 für einen besser ausgestatteten, aber etwas älteren Wagen oder 17.000 Euro für einen neuen, aber schlechter ausgestatteten Wagen ausgibt, war schon irgendwie eine doofe Abwägung. Weil natürlich beide seine Vorteile hatten. Neuwagen, also ein fast Neuwagen, der hält natürlich länger. Der hält auch seinen Wert länger. Also was heißt, er hält seinen Wert? Er hat ja seinen Hauptwertverlust, nämlich die Erstzulassung, die hat er schon hinter sich. Neu kostet er jetzt irgendwie 22.000 oder 21.000, weiß ich gar nicht so genau. Das heißt, 5.000, 6.000 an Wert hatte er schon verloren. Nee, 5.000, keine Ahnung, ist auch egal zumindest. Hätte man den in 3, 4 Jahren dann vielleicht wieder für 12 verkaufen können, während man diesen 5 Jahre alten in 3, 4 Jahren dann wahrscheinlich eher so für 3.000 oder 4.000 Euro verkaufen kann. Also der verliert dann jetzt noch ein bisschen mehr, weil er auch schon... Ach, das ist alles schwierig. Zumindest haben wir uns für den 5 Jahre alten Wagen entschieden und weniger Geld ausgegeben, weil wir gar keine 16.000 Euro ausgeben wollten. Oder 17.000. So viel Geld wollten wir. Es ist ja auch mal eben so knapp die Hälfte mehr, ne? 12.000, 17.000, 5.000 Euro mehr. Muss man ja auch haben oder finanzieren können. Genau. Und noch habe ich ja die 2 Millionen nicht von dem Pappkameraden-Podcast. gut. Ja, das wollte ich nur nochmal erzählen. Genau hier. Feedback. Vielen, vielen Dank für die vielen Rezensionen. Ich sehe hier gerade noch eine, die ich auch nochmal erwähnen muss. Und zwar von Princess Lea 83. Top gegen Grübleritis. Tobi hat eine sehr angenehme Stimme. Ich schaffe es meistens nicht bis zum Ende, denn ich schlafe vorher ein. Oft auch, wenn ich schlaflos grüble. Toll, toll, toll. Ich finde das Wort Grübleritis finde ich super. Müsste man glatt mal bei Wikipedia eintragen. Ja. So, ich hoffe, ihr grübelt jetzt alle nicht mehr, sondern ihr seid jetzt alle müde. Denn jetzt kommen wir zum Vorleseteil. Rechner zu. Weg damit. Und... Ihr macht die, ich mache den Rechner zu und ihr macht die Augen zu. Wir sind mitten in einem schwierigen Beweis, der irgendwie recht lang war. Es geht um, da steht die Überschrift. Da, ja. Blätter, Blätter, Blätter. Ich lese aus einem Buch vor. Transzendentale Analytik, zweite Analogie, Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetze der Kausalität. Genau, da bin ich mittendrin. Ungefähr da. Augen zu und zugehört. Zu aller Erfahrung und deren Möglichkeit gehört Verstand. Und das Erste, was er dazu tut, ist nicht, dass er die Vorstellung der Gegenstände deutlich macht, sondern dass er die Vorstellung eines Gegenstands überhaupt möglich macht. Oh, ich glaube, den Absatz hatte ich schon. Genau. Nächster Absatz also. Dass also etwas geschieht, ist eine Wahrnehmung, die zu einer möglichen Erfahrung gehört, die dadurch wirklich wird, wenn ich die Erscheinung ihrer Stelle nach in der Zeit, also bestimmt mithin als ein Objekt ansehe, welches nach einer Regel im Zusammenhange der Wahrnehmungen jederzeit gefunden werden kann. Diese Regel aber, etwas der Zeitfolge nach zu bestimmen, ist, dass in dem, was vorhergeht, die Bedingung anzutreffen sei, unter welcher die Begebenheit jederzeit, das heißt notwendigerweise, folgt. Also ist der Satz vom zureichenden Grund der Grunde, der Grund möglicher Erfahrung, nämlich der objektiven Erkenntnis der Erscheinung, in Ansehung des Verhältnisses derselben in Reihenfolge der Zeit. Der Beweisgrund dieses Satzes aber beruht lediglich auf folgenden Momenten. Zu aller empirischen Erkenntnis gehört die Synthesis des Mannigfaltigen durch die Einbildungskraft, die jederzeit sukzessiv ist. Das heißt, die Vorstellungen folgen in ihr jederzeit aufeinander. Die Folge aber ist in der Einbildungskraft der Ordnung nach, was vorgehen und was folgen müsste, gar nicht bestimmt und die Reihe der einen der folgenden Vorstellungen kann eben sowohl rückwärts als vorwärts genommen werden. Ist aber diese Synthesis eine Synthesis der Apprehension des Mannigfaltigen einer gegebenen Erscheinung, so ist die Ordnung im Objekt bestimmt oder genauer zu reden, es ist darin eine Ordnung der sukzessiven Synthesis, die ein Objekt bestimmt, nach welcher etwas notwendig vorausgehen und wenn dieses gesetzt ist, das andere notwendig folgen müsse. Soll also meine Wahrnehmung die Erkenntnis einer Begebenheit enthalten, da nämlich etwas wirklich geschieht, so muss sie ein empirisches Urteil sein, in welchem man sich denkt, dass die Folge bestimmt sei, das heißt, dass sie eine andere Erscheinung der Zeit nach voraussetze, worauf sie notwendig oder nach einer Regel folgt. Widrigenfalls, wenn ich das Vorhergehende setze und die Begebenheit folgte nicht darauf notwendig, so würde ich sie nur für ein subjektives Spiel meiner Einbildung halten müssen. Und stellete ich mir darunter doch etwas Objektives vor, sie einem bloßen Traum zu nennen. Also ist das Verhältnis der Erscheinung als möglicher Wahrnehmung, nach welchem das Nachfolgende, was geschieht, durch etwas Vorhergehendes seinem Dasein nach notwendig und nach einer Regel in der Zeit bestimmt ist, mithin das Verhältnis der Ursache zur Wirkung, die Bedingung der objektiven Gültigkeit unserer empirischen Urteile, in Ansehung der Reihe der Wahrnehmung, mithin der empirischen Wahrheit derselben und also der Erfahrung. Der Grundsatz des Kausalverhältnisses in der Folge der Erscheinung gilt daher auch vor allen Gegenständen der Erfahrung unter den Bedingungen der Sukzession, weil er selbst der Grund der Möglichkeit einer solchen Erfahrung ist. Hier äußert sich aber noch eine Bedenklichkeit, die gehoben werden muss. Der Satz der Kausalverknüpfung unter der Erscheinung ist in unserer Formel auf die Reihenfolge derselben eingeschränkt, da es sich doch bei dem Gebrauch desselben befindet, dass er auch auf ihre Begleitung passe und Ursache und Wirkung zugleich sein könne. Es ist zum Beispiel Wärme im Zimmer, die nicht in freier Luft angetroffen wird. Ich sehe mich nach der Ursache um und finde einen geheizten Ofen. Nun ist dieser als Ursache mit seiner Wirkung der Stubenwärme zugleich. Also ist hier keine Reihenfolge der Zeit nach zwischen Ursache und Wirkung, sondern sie sind zugleich und das Gesetz gilt doch. Der größte Teil der wirkenden Ursache in der Natur ist mit ihren Wirkungen zugleich. Und die Zeitfolge der letzteren wird nur dadurch veranlasst, dass die Ursache ihre ganze Wirkung nicht in einem Augenblick verrichten kann. Aber in dem Augenblicke, da sie zuerst entsteht, ist sie mit der Kausalität ihrer Ursache jederzeit zugleich, weil wenn jene einen Augenblick vorher aufgehört hätte zu sein, diese gar nicht entstanden wäre. Hier muss man wohl bemerken, dass es auf die Ordnung der Zeit und nicht auf den Ablauf derselben angesehen sei. Das Verhältnis bleibt, wenngleich keine Zeit verlaufen ist. Die Zeit zwischen der Kausalität der Ursache und deren unmittelbaren Wirkung kann verschwindend, sie also zugleich sein. Aber das Verhältnis der einen zur anderen bleibt doch immer der Zeit nach bestimmbar. Wenn ich eine Kugel, die auf einem ausgestopften Kissen liegt und ein Grübchen darin bedrückt, als Ursache betrachte, so ist sie mit der Wirkung zugleich. Allein ich unterscheide doch beide durch das Zeitverhältnis der dynamischen Verknüpfung beider. Denn wenn ich die Kugel auf das Kissen lege, so folgt auf die vorige glatte Gestalt desselben das Grübchen. Hat aber das Kissen, ich weiß nicht woher, ein Grübchen, so folgt darauf nicht eine bleierne Kugel. Demnach ist die Zeitfolge allerdings das einzige empirische Kriterium der Wirkung in Beziehung auf die Kausalität der Ursache, die vorhergeht. Das Glas ist die Ursache von dem Steigen des Wassers über seine Horizontalfläche, obgleich beide Erscheinungen zugleich sind. Denn sobald ich dieses aus einem größeren Gefäß mit dem Glase schöpfe, so erfolgt etwas, nämlich die Veränderung des Horizontalstandes, den es dort hatte, in einen konkaven, den es im Glase annimmt. Diese Kausalität führt auf den Begriff der Handlung, diese auf den Begriff der Kraft und dadurch auf den Begriff der Substanz. Da ich mein kritisches Vorhaben, welches lediglich auf die Quellen der synthetischen Erkenntnis a priori geht, nicht mit Zergliederungen bemengen will, die bloß die Erläuterung, nicht Erweiterung der Begriffe angehen, so überlasse ich die umständliche Erörterung derselben einem künftigen System der reinen Vernunft, wiewohl man eine solche Analysis im reichen Maße auch schon in den bisher bekannten Lehrbüchern dieser Art antrifft. Allein das empirische Kriterium einer Substanz, sofern sie nicht durch die Beharrlichkeit der Erscheinung, sondern besser und leichter durch Handlung zu offenbaren scheint, kann ich nicht unberührt lassen. Wo Handlung mithin Tätigkeit und Kraft ist, da ist auch Substanz und in dieser allein muss der Sitz jener fruchtbaren Quelle der Erscheinung gesucht werden. Das ist ganz gut gesagt, aber wenn man sich darüber erklären soll, was man unter Substanz verstehe und dabei den fehlerhaften Zirkel vermeiden will, so ist es nicht so leicht verantwortet. Wie will man aus der Handlung sogleich auf die Beharrlichkeit des Handelnden schließen und welches doch ein so wesentliches und eigentümliches Kennzeichen der Substanz, Phänomenon ist? Allein nach unserem vorigen hat die Auflösung der Frage doch keine solche Schwierigkeit, ob sie gleich nach der gemeinen Art, bloß analytisch mit seinen Begriffen zu verfahren, ganz unauflöslich sein würde. Handlung bedeutet schon das Verhältnis des Subjekts der Kausalität zur Wirkung, weil nun alle Wirkung in dem besteht, was da geschieht, mithin im Wandelbaren, was die Zeit der Sukzession nachbezeichnet, so ist das letzte Subjekt desselben das Beharrliche, als das Substratum alles Wechselnden, das heißt die Substanz. Denn nach dem Grundsatze der Kausalität sind Handlungen immer der erste Grund von allem Wechsel der Erscheinung und können also nicht in einem Subjekt liegen. Was selbst wechselt, wenn sonst andere Handlungen und ein anderes Subjekt, welches diesen Wechsel bestimmete, erforderlich wären. Kraft dessen beweiset nun Handlung als ein hinreichendes empirisches Kriterium die Substantialität, ohne dass ich die Beharrlichkeit desselben durch verglichene Wahrnehmungen allererst zu suchen nötig hatte, welches auch auf diesem Wege mit der Ausführlichkeit nicht geschehen könnte, die zu der Größe und strengen Allgemeingültigkeit des Begriffs erforderlich ist. Denn dass das erste Subjekt der Kausalität alles Entstehens und Vergehens selbst nicht im Felde der Erscheinungen entstehen und vergehen könne, ist ein sicherer Schluss, der auf empirische Notwendigkeit und Beharrlichkeit im Dasein mithin auf den Begriff einer Substanz als Erscheinung ausläuft. So, dieser Beweis hat noch drei weitere Seiten. Die lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr schlaft recht schön. Wenn nicht, dann möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr gerade im Bett liegt, wahrscheinlich auf einem Kissen liegt, wie es der Herr Kant so schön sagt. Ist das nicht schön? Wenn eine Kugel auf einem Kissen liegt, macht sie ein Grübchen. Und das am Valentinstag. Also, mit diesen Gedanken ans Kissen des Herrn Kant wünsche ich euch eine gute Nacht, einen schönen Rest Valentinstag und ja, schlaf recht schön. Bis dann.
Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.